Liebe Gemeinde, ich kriege immer mehr Zeit zum Predigen, weil ich nicht mehr kurz predigen kann. Peter weiß das, deswegen räumt er immer mehr Zeit ein. Und wir müssen das irgendwann mal wieder wandeln, dass das kürzer wird. Ich möchte heute mit euch meine Predigtreihe aus 1. Thessalonicher weiter fortführen. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt. Es ging um Heiligung, um den Prozess, den Gott in uns macht. Und wir haben gemerkt, dass Heiligung sehr praktisch ist und sehr wohl lebensnah ist. Könnt ihr das Bild bitte einmal einblenden? Dankeschön. Ihr könnt hier das vorne, das Licht, so gerne ein bisschen abdunkeln. Heute geht es in dieser Predigt um Brüder, um Bruderliebe und um Arbeit. Theologisch habt ihr heute keine großartige Herausforderung, dem nachzuvollziehen, was der Text uns sagt. Es ist sehr einfach. Die Herausforderung ist, aber wenn du das eins zu eins spiegeln wirst mit deinem Leben. Ich werde dir heute einige Fragen stellen, die du vor Gott beantworten darfst. Und wenn du merkst, das fehlt in meinem Leben, bist du heute stark herausgefordert, mit diesem Problem zu Gott zu kommen. Wo ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, mein erster Impuls, ach Gott, ich möchte so ungerne drüber predigen. Das hätte ich vor 15 Jahren, dann wäre es mir so leicht gefallen. Aber jetzt, wo ich so vieles schon erlebt habe in der Gemeinde, wo es an Liebe fehlt, in der Familie, wo wir uns mit den Brüdern schon mal gestritten haben, fällt es mir doch deutlich schwerer. Denn als ob mein Leben ja so ein bisschen schon gekennzeichnet ist mit diesem Thema. Aber steigen wir mal ganz kurz ein. Wenn die Kinder zur Welt kommen, sehen sie so nett oder so ähnlich aus. Sie marschieren glücklich miteinander her, ärgern sich, gehört alles dazu. Und man freut sich als Eltern und hat so die Erwartung, wenn sie denn groß sind, halten die zusammen. Und dann wird das richtig gut. Und meistens ist das auch so. Und das ist auch sehr schön. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass das immer so bleibt. Denn es gibt große Herausforderungen. Ich möchte dich fragen, wer hat mindestens einen Bruder oder Schwester? Sehr gut, oh, das ist schön, Familie, großartig. Wer hat mehr als drei Geschwister? Das wird deutlich weniger. Wer hat mehr als fünf Geschwister? Doch, sehr gut. Okay, also könnt ihr, dann weiß ich, also ich rede mit Leuten, die die gute Challenge haben. Wenn du nur einen Bruder hast oder eine Schwester, so wie bei unseren Kindern, das ist ziemlich leichter. Wenn deine Geschwister aber komplett unterschiedlich sind und du hast sie dir nicht ausgesucht und jeder ist komplett anders, merkt man, ja, das ist manchmal auch herausfordernd, aber in keinster Weise schlecht oder irgendwie komisch. Ich würde gerne mit euch den Text lesen und würde euch bitten, ganz genau zuzuhören, was die Schrift sagt. Und für die Textlese bitte ich euch aufzustehen. Erster Thessalonicher 4, von Vers 9 bis Vers 12. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Ihr dürft euch setzen. Ihr merkt es schon, der Text ist sehr einfach. Thessaloniki, eine Stadt am Meer in Griechenland. Paulus war ganz kurz in der Gemeinde und die Griechen waren schon immer total abergläubisch. Sie haben an alle möglichen Göttern geglaubt. Und jetzt kommt Paulus mit der Botschaft von Jesus zu dieser Gemeinde. Er kann nur ganz kurz da bleiben und es bekehren sich unglaublich viele Leute. Es entsteht eine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist so besonders, dass sie so auffällig ist für die ganze Gesellschaft und man merkt, sie sind absolut echt. Und wo Paulus jemanden zu dieser Gemeinde sendet, merkt er das Feedback, was zurückkommt. Wow, da gab es Lebensveränderungen. Es sind wirklich Christen, sie sind erfüllt mit Liebe zueinander und das sagte uns der Text auch. Ich möchte auf diese einfachen Aspekte, die Bruderliebe und Arbeit, einmal nochmal stärker beleuchten und möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken. Wenn wir über Bruderliebe sprechen, müssten die Schwestern sich nicht ausgeklammert fühlen. Liebe Geschwister, also die Damen, ihr seid genauso herausgefordert, eure Schwestern zu lieben und eure Brüder zu lieben. Hier geht es wirklich um das Miteinander in der Familie. Vom Kontext her lesen wir in diesem Brief im Kapitel 1, Vers 3 von Bemühungen der Liebe, dass er das gesehen hatte. Oder in Kapitel 2, Vers 17, er erinnert sie an die Liebe, die er zu ihnen hat und führt sie so in die Gemeinschaft der Liebe. Er betet, dass der Herr sie überströmend werden lasse in Liebe zueinander, Kapitel 3, Vers 12. Wir merken, es geht permanent um Liebe. Und dann in Kapitel 3, Vers 6, er hatte über ihre Liebe gute Nachricht erhalten. Oder in Kapitel 4, Vers 10, er ermahnt sie, noch mehr in der Liebe zu wachsen. Und wir merken, was ist denn los, Paulus? Er ist alles Christen geworden und es geht nur um Liebe. Und warum überhaupt, liebe Gemeinde, spricht Jesus oder die ganze Bibel permanent über Liebe? Das Schwierige an der Liebe ist, sie sollte überall da sein, aber sie ist nicht zu finden. Das ist ja das Bittere in unserem Leben. Es ist so leicht zu verstehen, wir sollen lieben, aber das im Leben tatsächlich umzusetzen, scheint doch eine ganz große Herausforderung, eine Challenge zu sein, wo wir sehr häufig versagen. Und das habe ich auch persönlich erlebt, auch im Gemeindekontext, wo es darum geht, dass Geschwister sich nicht einander lieben. Sie dienen zwar, sie machen sehr viel, aber du merkst, es fehlt an der Liebe. Da ist keine Anerkennung, da ist kein Respekt da gegenüber dem Bruder oder die Schwester. Ein unmögliches Ding. Und das macht es mir auch so schwer, über dieses Thema zu sprechen. Jeder weiß, dass es so sein sollte, aber wir sehen in der Realität, dass es anders ist. Wir hören aus Familien, dass der eine den anderen nicht mag, und nicht mag ist noch sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist ein Problem. Wenn du heute feststellst, ich liebe meinen Bruder nicht oder nicht so, wie Gott sich das wünscht, dann tu Buße. Es ist total ernst. Lass deine ganzen Dienste. Tu Buße und dann diene weiter. Versöhn dich mit deinem Bruder. Hast du keinen Respekt, keine Achtung vor denen, der in der Gemeinde neben dir sitzt oder in deinem Dienstteam ist? Es geht gar nicht. Es gefällt Gott nicht. Ihr merkt schon, das ist die Brisanz an diesem Thema. Jeder versteht es, aber das zu leben, das ist das Schwierige. Zwei kleine Jungs haben in der Scheune gespielt. Es war ganz früher, wo es noch keine Krankenhäuser gab. Und die Kinder, die haben damals, das waren fast alles immer Bauern, die haben so Scheunen gehabt und vor der Scheune haben die ganz oft so Stroh gehabt. Und dann haben die ganz oft im obersten Geschoss der Scheune gespielt und dann haben die Sprünge in dem Stroh hineingemacht. Stroh ist schön weich. Und die haben richtig miteinander getobt und so toben zwei Brüder miteinander. Und die machen natürlich Blödsinn, irgendwann fangen sie an, sich zu schubsen und so weiter. Und dann schubst der eine den anderen Bruder und er fällt und irgendwie war da doch noch unten am Boden irgendwie ein Hindernis. Er fällt und fällt mit dem Kopf an irgendeinem Holzstück und das platzt so richtig heftig auf. Wir reden nicht von 3 Stiche, 7 Stiche. Die Mama geht mit diesem Jungen, mit diesem Andreas, geht sie zum Arzt. Damals gab es, wie gesagt, nur ganz wenige Krankenhäuser und er muss mit 20 Stichen muss die Kopfhaut genäht werden. Also unglaublich. Ne? Also da war ganz schön was vom Kopf abgegangen an Haut. Und jetzt sitzt der kleine Junge da und der Arzt säubert die Wunde und näht die Kopfhaut wieder dran und er ist unglaublich tapfer. Er ist so unfassbar tapfer. Er hält sich fest am Stuhl. Es kommen so ein paar Tränen, das kann man meistens, wenn der Schmerz so groß ist, dann kannst du das gar nicht anders empfinden. Und dann, er sitzt da tapfer, aber er weint kein Stück in dem Sinne, dass er irgendwie jammert oder klagt. Und die Mutter ist ganz schön stolz auf ihn. Das hat er wirklich toll tapfer durchgehalten. Und auf dem Rückweg kauft die Mutter, und zu der Zeit war das auch schon was Besonderes, kauft die Mutter dem Jungen eine Tafel Schokolade und sagt, das hast du so toll gemacht als Belohnung. Hier, du kannst die Tafel Schokolade essen. Und dann sagt der Sohn, und das fand ich super interessant, er sagt, ja, aber ich esse nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist für meinen Bruder. Ja, aber, sagt die Mutter, der hat dich doch runtergestoßen. Dann sagt der Junge, ja, aber das ist doch mein Bruder. Diese Bruderliebe ist so natürlich. Natürlich machen wir Blödsinn gemeinsam. Natürlich streiten wir auch hin und wieder in der Familie. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht lieben, oder? Natürlich gibt es Auseinandersetzungen. Es ist wie in der Ehe, wenn du in die Ehe gehst und glaubst, dass es niemals irgendwie Meinungsverschiedenheiten geben wird. Das ist utopisch. Auch in der Gemeinde, was glauben wir, dass wir nicht unterschiedliche Standpunkte haben werden? Die Frage ist, und das sagte letztens der Heinrich Klaassen in einer Andacht, das fand ich sehr interessant, er sagte, einen unterschiedlichen Standpunkt zu haben, ist noch keine Sünde. Wir sind unterschiedlich, wir denken auch unterschiedlich. Aber wie wir dann damit umgehen, das kann zur Sünde werden. Wenn wir dann nicht liebevoll aufeinander zugehen, dann wird es gefährlich. Ich habe selber sehr gute Beispiele erlebt, wo ich Bruderliebe so gut erfahren habe und meine Schwester muss ich euch nichts sagen, meine Schwester ist die Königin, es gibt keine bessere Schwester. Ich habe auch nur eine, muss ich zu ihrer Verteidigung sagen, aber ich habe so viel Gutes in der Familie erlebt, aber ich habe auch Streit erlebt. Zum Beispiel irgendwann komme ich nach Hause, meine Garage ist voller Holz. Einer meiner Brüder hat sich gekümmert, stundenlang im Wald gewesen und ich weiß, dass das von Herzen gerne für mich gemacht hat. Bewegt mich zutiefst, sowas habe ich auch aus der Gemeinde mal erlebt. Absolute nette Dinge habe ich in der Familie erlebt. Aber ich habe auch Zank und Streit erlebt, absolut. Wenn man wirklich sauer aufeinander war, wo man sich nachher entschuldigt und dann geht es weiter. Es ist wichtig, dass wir in dieser Beziehung zu unseren Schwestern, unseren Brüdern aufrichtig sind, liebevoll sind und wenn was schief läuft, dass wir das auch wirklich aufräumen. Bist du ein guter Bruder? Ich hätte es gerne, dass du diese Frage oder eine gute Schwester, dass du sie dir heute beantwortest. Bist du ein guter Bruder für deine Familie, eine gute Schwester? Wie macht man das fest? Wie finde ich da eine gute Antwort? Wie ist die Devise bei dir? Gibst du oder forderst du? Wie ist das? Erwartest du dauernd, dass irgendjemand was für dich tut aus der Familie oder gibst du einfach? In unserem Text heißt es, und das finde ich ganz interessant, folgend in Vers 10, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Wir sind herausgefordert zu lieben. Wir sind nicht herausgefordert zu warten, bis mein Bruder mich liebt. Und dann reagiere ich auf die gute Tat. Das ist Quatsch. Das ist Egoismus. Ich sitze zu Hause und sage, lieber Gott, ich wünsche mir so sehr einen guten Bruder. Merkt ihr? Es ist purer Egoismus. Es geht nicht darum, was die anderen für dich tun. Es geht darum, was bist du für deinen Schwester, für deinen Bruder? Nicht mit der Erwartungshaltung, oh, ich hätte so gerne einen guten Bruder. Nein, deine Pflicht, dein Herzenswunsch sollte sein, ich möchte ein guter Bruder sein. Ich möchte eine gute Schwester sein. So sollte es sein. Es heißt in Galater 6, Vers 9 und 10, lasst uns aber gut im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ich möchte das nochmal herausführen. Ich habe 4 Brüder und eine Schwester. Dann kommst du in die Gemeinde und ich merke, meine Familie wird größer. Ich habe noch mehr Brüder, noch mehr Schwestern. Irgendwie sind wir alle eine Familie. Und die Herausforderung wird größer. Es ist ja wohl ganz klar, dass ich nicht deine Last zu meinem Problem machen kann. Ich kann nicht jedem helfen. Unmöglich. Wenn diese Erwartungshaltung da ist, das hat die Bibel aber auch nie gesagt. Es geht darum, dass deine Lasten mir nicht egal sind. Dass dein Leben mir nicht egal ist. Dass es mir sehr wohl etwas bedeutet, dass es euch als Brüdern und Schwestern gut geht. Das ist die Liebe, die Gott in einem entfacht. Dein Leben ist mir nicht egal. Ich habe großes Interesse daran, dass es dir gut geht. Und wenn ich helfen kann, dann helfe ich, so gut es geht. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor, Römer 12, Vers 10. Hier wird ein wichtiger Aspekt klar gemacht. In der Bruderliebe, verständlich, haben wir kapiert. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Also, wenn wir zusammen sind, mit Peter, Jakob und ich, sind wir auch Brüder. Es ist so wichtig, dass ich diesen Respekt zu diesen Brüdern habe und dass sie das auch spüren. Habt Respekt. Und wenn ihr keinen Respekt habt, dann haben wir ein Problem in der Gemeinde, dann haben wir aber auch ein Problem in der Gesellschaft. Die Liebe ist immer eine Investition, die von Gott gewollt ist. Wenn Gott sagt, ich liebe die Welt, sehen wir auf das Kreuz und sehen, dass Jesus sein Leben gibt. Es ist immer eine Tat, eine Gabe. Diese Herzenseinstellung kommt auch heraus. Ich kann euch sehr lange erzählen, dass ich euch lieb habe, aber ihr werdet es an meinem Leben sehen und spüren oder nicht. Es kann ein loses Lippenbekenntnis sein oder es kann einfach die absolute Wahrheit sein. So ist das mit der Liebe. Liebe offenbart sich immer. Hier heißt es, dass die Liebe ein wachsender und ein stärker werdender Prozess werden soll. Denn es wird so formuliert, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt, ein zunehmender Prozess. Also, liebe Kinder, wenn ich dauernd esse, richtig gut esse und keinen Sport mache, dann nimmt bei mir etwas zu, nicht Muskelmasse leider. Ich werde immer fetter. Das kann passieren, habe ich schon selbst erlebt. Ist keine gute, keine positive Entwicklung. Irgendwann passt das Hemd nicht, irgendwann Sakko nicht, dann wird es auch noch teuer, das macht gar keinen Spaß. Also, ein zunehmender Prozess. Oder ein anderes Beispiel, ihr trainiert viel. Ihr macht Klimmzüge, ihr macht Liegestützen. Eine ganz tolle Sache, Kinder müsst ihr unbedingt machen. Mit eurem eigenen Körpergewicht ist das noch nicht gefährlich. Macht richtig Sport, dann werdet ihr ganz schnell merken, gerade Erwachsene merken das, ich fühle mich viel agiler und auch körperlich verändert sich etwas. Du siehst das sofort an der Körperform, am allem. Muskeln werden sichtbar. Das ist ein zunehmender Prozess. Die Gemeinde hatte Liebe. Und Paulus sagt, werdet stärker darin in der Bruderliebe. Nehmt zu, trainiert es. Ihr könnt darin wachsen. Und das ist die Herausforderung an uns. Es kann sein, dass du die Frage beantwortest, ich liebe eigentlich alle, ich bin echt gut drin dabei. Aber die Herausforderung heute ist, nimm zu. Mach dir Gedanken darüber, wie kann ich mein Bruder noch ein besserer Bruder sein? Wie kann ich noch eine bessere Schwester sein? Mach dir Gedanken darüber, heute nach der Predigt oder auch in der Woche. Oder zeig deinen Geschwistern, dass du sie liebst. Fühlen sie sich vielleicht irgendwann auch nicht mehr so einsam. Das wäre schön, wenn das so läuft. Arbeit gehört zu einem ehrbaren Leben. Wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Ihr habt die Debatte auch politisch gehört mit dem Bürgergeld, dass es viele Schmarotzer gibt im Sozialsystem. Ich werde nicht über Politik predigen. Da lasse ich mich nicht hinterreißen zu. Aber all diese Probleme entstehen, weil Leute nicht das tun, was sie tun sollten. Und hier heißt es, an die Gemeinde gewandt, an die Christen gewandt, Arbeit gehört zu deinem Leben dazu. Arbeit ist wichtig. Und jetzt lese ich letztens aus Amerika einen Aufsatz von Bob Black. Und er schreibt Folgendes. Hört mal zu, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Niemand sollte jemals arbeiten. Arbeit ist die Quelle fast jeden Unheils in der Welt. Fast jedes Schlechte, das du aufzählen kannst, kommt von der Arbeit oder vom Leben in der Welt, die zur Arbeit geschaffen wurde. Um das Leiden zu beenden, müssen wir aufhören zu arbeiten. Das ist so ein passender Text für die Schmarotzer, die lieben das. Die sagen, natürlich, Arbeit ist das Schlimmste der Welt. Das Schlimme ist dabei, das ist so dumm, das ist so subtil auch, irgendwie komisch, wenn du nicht arbeitest, hast du auch nichts. Und wie irgendwann verhungern wir alle, wenn wir nichts machen. Das ist einfach nur dumm. Und wenn wir auf Gott schauen, auf Christus schauen, merken wir, dass Christen generell immer geben, weil sie aus einer Quelle schöpfen, die göttlich ist. Ich möchte Hebräer 6, Vers 10 lesen. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Gott wird niemals dein Werk, das aus der Liebe heraus geschehen ist, das vergessen. Gute Werke, Arbeit gehört zu unserem Leben dazu. Warum formuliert Paulus das gerade an die Gemeinde in Thessaloniki? Wir lesen das im zweiten Brief, 2. Thessalonicher 3, Vers 11 bis 13. Da führt er das nochmal auf. Die hatten ein gewaltiges Problem. Wir hören nämlich, so heißt es da, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. In der Gemeinde gab es Leute, die unordentlich geworden sind, sie wollten nicht mehr arbeiten. Es gab vielleicht unterschiedliche Gründe. Damals war es so, die hatten auch noch Sklaven und so weiter, dass die feinen Herren, die waren sich zu schade, auch handwerklich was zu tun. Die waren vermögend und so. Und dann haben die angefangen, Blödsinn zu machen. Unnütze Dinge heißt es hier. Sie haben sich mit allem möglichen Kram beschäftigt, außer das zu tun, was sich gehörte. Interessant ist bei den Juden ganz gleich, welcher Herkunft oder welchem Rang man als Jude hatte. Die haben immer etwas Handwerkliches gemacht. Deswegen auch Jesus, er hatte auch eine Ausbildung. Das war keine Schande, etwas mit den Händen zu tun. Und dann möchte ich gerne auf Gott kommen. Gott macht es uns vor, dass er ein Arbeiter ist. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, richtig? Gott werkelt und schöpft, er arbeitet. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. 1. Mose 2,15, der klare Auftrag. Hey Leute, ihr habt was zu tun. Es gibt sehr wohl eine Aufgabe für euch. Arbeit ist nicht nur für den Arbeitenden von Nutzen, sondern auch für andere. Das ist ganz wichtig, Epheser 4, 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Epheser 4, 28. Ganz interessant. Ich habe das auch irgendwann mal gemerkt. Ich mache Überstunden, wir verdienen mehr Geld, dementsprechend spenden wir mehr. Und wenn du dann auch betest und sagst, Gott, öffne mir die Augen, und auf einmal merke ich, alles, was ich mehr erwirtschafte, gebe ich dann irgendwann einfach wieder ab. Wie viel Sinn macht das? Dann kann ich auch einfach zu Hause bleiben. Ich schiebe da Nachtschichten, ich mache da Überstunden und so weiter. Und am Endeffekt in der Rechnung ist das unnütz. Weil wenn ich sowieso Gutes tue und das wieder abgebe, dann hat das doch nichts gebracht. So kann man denken. Oder man sieht es so, ich habe mehr erwirtschaftet, ich habe mehr gearbeitet und dadurch konnte Gott anderen Menschen helfen. Und dann ist Arbeit auf einmal nicht Fluch, sondern etwas absolut Gutes. So hat Gott sich das gedacht. Du kannst auch zu viel arbeiten. Es gibt Leute, die stürzen sich in der Arbeit, wo das Verhältnis krankhaft ist. Sie arbeiten nur noch. Sie sagen, ich tue das alles für meine Familie, haben keine Zeit für die Ehefrau, haben keine Zeit für die Gemeinde, haben keine Zeit für irgendwelche Dienste oder sonst was. Das ist krankhaft. Das ist was anderes. Aber die normale Arbeit hat Gott sich schon so gedacht. Arbeite, damit Gutes entsteht. Nutze es, damit Gutes und Gottes Wille geschieht. Arbeit ist ein Geschenk Gottes und wird für sein Volk gesegnet werden. So heißt es im Prediger 3, 13. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Arbeiten, den Lohn der Arbeit zu genießen, ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Das ist richtig schön, wenn ich das sehe, auch bei Kindern oder bei Jugendlichen, die verdienen ihr erstes Geld und können es dann echt genießen. Die ersten Euros, die man verdient hat, ist großartig. Das ist auch ein Geschenk. Wenn wir über Arbeit sprechen, über Arbeitssysteme und so weiter, dann würde ich aber auch sehr gerne über Faulheit sprechen. Der Gegensatz vom Fleiß ist absolute Faulheit. Sprüche 21, 25 bis 26. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Voll Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Der Faule, der will und macht nichts, der Gerechte hat und gibt ab. So ist es. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigen das Werk seiner Hände. Alles, was wir sehen am Horizont, die ganze Natur, alles zeugt davon, wie Gott fleißig ist und gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Denkt doch mal daran, bei der letzten Predigt ging es um Heiligung, wie Gott an uns arbeitet tagtäglich. Seine Arbeit hat nie aufgehört. Er arbeitet immer noch. Immer noch, tagtäglich ist er unser Hirte, begleitet uns, aus seiner Kraft leben wir. Gott ist immer am Arbeiten. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss, aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Sprüche 14, 23. Du möchtest etwas haben, dann gehört Arbeit dazu. Ansonsten wirst du Mangel haben. Ein ganz wichtiger Vers, der mir wirklich nahegegangen ist, weil ich gemerkt habe, auch das ist etwas, was uns Christen betrifft und wo wir leider fast alle versagen. Und ich gebe zu, ich als ältester Pastor versage in diesem Punkt auch. Ich möchte es gerne nochmal lesen, Vers 11 und 12. Vorher ging es um die Bruderliebe und jetzt heißt es, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Wir sollen ein stilles Leben führen. Liebe Kinder, liebe Gemeinde, lasst uns mal ganz still werden. Keine Bewegung. Absolute Stille. Das ist Stille. Der Gegensatz von Stille ist Lärm. Es ist laut. Du hörst niemanden mehr, wenn er spricht. Unser Leben sollte still sein. Wir sollten empfänglich sein für Gott, für sein Reden. Wenn wir wie verrückt durch die Welt laufen, mit unseren 20.000 Terminen, hören wir nicht mehr. Es ist zu laut. Es sind zu viele Einflüsse, die auf uns einprasseln. Wir sind nicht mehr konzentriert auf das, was Gott sagt. Wir sehen nicht mehr die Not des anderen, weil wir zu schnell unterwegs sind. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wichtig für uns Christen, ein stilles Leben zu führen. Still bedeutet nicht faul, das wäre widersprüchlich. Still bedeutet bei all dem Fleiß eine gewisse Ruhe zu haben. Die Balance zwischen Arbeit und Ruhe muss passen. Ich habe das selbst mal gemerkt. Ich bin in einer Besprechung, ich weiß nicht, ob es Leitungskreis war oder Ältestenkreis, und ich sitze da, ich bin total gereizt, ich bin unfassbar müde, ich bin hungrig, was es noch schlimmer macht. Und ich merke, das Ganze macht gar keinen Spaß. Und ich merke, dass die anderen es merken. Als ob die Brüder dumm sind und nicht mehr meine körperliche Verfassung und das lesen können. Wir sehen das sofort. Ob jemand müde ist, erschöpft ist und eigentlich so auf den letzten 3% Akku unterwegs ist. Das spürst du. Das ist nicht gesund, so seine Dienste zu machen. Das sage ich mir selber. Liebe Geschwister, eine gewisse Stille, eine gewisse Ruhe gehört im Leben dazu. Wenn du darauf nicht achtest, wirst du verbrennen. Das ist nicht gut. Da muss man sich später auch nicht wundern, dass man Burnout oder sonstige Probleme bekommt. Das liegt, indem wir nicht unser Leben nicht richtig gestalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte eine ganz persönliche Frage stellen. Ich weiß, vom Inhalt her ist es jetzt nicht so viel, aber ich stelle eine ganz persönliche Frage. Wie viel Zeit investierst du ganz bewusst für Gott? Nimm deine ganze Woche. Was tust du für Gott in deiner Woche? Sag mir bitte nicht, ich bin sonntags zwischen 10 und 12 in der Kirche und sitze nur da und eigentlich mache ich nichts. Du hast deine Bestimmung verfehlt. Das Gute daran ist, du kannst es ändern. Du kannst es wirklich ändern. Was tust du für Gott? Oder sagst du, selbst wenn ich bei der Arbeit bin, merke ich, dass ich im Willen Gottes lebe. Ich tröste Menschen, ich weise Menschen auf Gott hin. Dann ist deine Arbeitszeit auch gleich Gottes Zeit. Das wäre klasse, wenn das so wäre. Du bist in der Schule, du betest zu Gott und eigentlich besteht dein Leben permanent aus dem Gespräch mit Gott. Es ist keine vergeudete Zeit. Aber manchmal finden wir Christen uns auch da wieder. Wir wollen für Gott leben, ein Leben für Gott, für ihn allein, aber letzten Endes leben wir für uns und unseren Luxus, unsere Wünsche. Wir leben gar nicht für Gott. Wir tun zwar so, als ob, aber wir leben nicht für Gott. Überprüf dich bitte heute. Lebst du für Gott? Ein Christ, der danach strebt, mit sich selbst und mit Gott in Frieden zu leben, wird auch für seinen Brüdern zu einer Quelle des Friedens. Ein Mensch, der ständig auf Achse ist, wird für andere oft zur Belastung, aber er wird auch leicht von seiner Beziehung zu Gott abgelenkt. Das ist ganz wichtig. Es heißt in der Schrift Matthäus 5, 23 bis 24, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere Gott deine Gabe. Es ist einer meiner innigsten Wünsche in unserer Gemeinde, hier vor Ort, dass wir das leben. Ja, es ist nicht, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Das reicht schon. Lässt du deinen Dienst, lässt du deine Opfergabe und gehst und klärst das und dann erst opferst du. Es ist mir so wichtig. Bitte, liebe Geschwister, lasst eure Dienste, wenn es Dinge gibt, die ihr klären müsst. Klärt es und dann dient Gott weiter. Ansonsten ist dieser Dienst nicht zum Segen. Gar nicht. Ist nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Die Bruderliebe ist die erste Voraussetzung zu einem Dienst, der Gott wirklich gefällt. Hier heißt es ist eine Ehre für euch und eure Ehre, Vers 11, darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Es ist eine Ehre, so ein Leben zu führen, gefüllt mit Arbeit. Und die Menschen um uns herum, die nehmen das wahr. Unsere Gesellschaft nimmt wahr, wie wir sind. Und es ist Gott scheinbar wichtig, dass wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern und dass wir auch auf niemanden angewiesen sind. Bestell dein Leben, kümmere dich um dein Leben und auch das ist ein Zeugnis fürs Christsein. Es heißt in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Das ist so krass, wie tief das in die Familie hineingeht. Du kümmerst dich nicht um deine Eltern, du bist schlimmer als ein Ungläubiger. Du kümmerst dich nicht um deinen Bruder oder wie auch immer, das geht gar nicht. So persönlich nimmt Gott das mit der Nächstenliebe. Ich werde kürzen. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt werden. Sprüche 13, Vers 4. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Wir sind zu guten Werken bestimmt und das wollen wir auch als Gemeinde gerne leben. Faulheit ist nicht in unserem Sinn, sondern der Herr befähigt uns und gibt in uns Werke, damit sein Reich gebaut wird und damit sein Wille geschieht. Es heißt in 1. Korinther 15, 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht vergeblich, für Gott zu arbeiten. Es ist nicht vergeblich, Überstunden zu machen und wenn daraus Gutes entsteht. Dein Konto wird vielleicht nicht mehr, da wird es vielleicht nicht mehr, aber im Reich Gottes sammelst du Schätze ein. Nicht vergeblich. Mach das ruhig. Das Ziel ist ein unabhängiges, ein ehrbares Leben und unser anständiger Wandel wird in der Gesellschaft eine Spur hinterlassen. Und zwar eine positive Spur. Sie werden sehen, die Christen kümmern sich um ihre Angelegenheiten. Sie sind keine Schmarotzer, sondern sie ernähren sich mit rechter Arbeit, wie sich's gehört. Ich möchte kurz zusammenfassen. Liebe ich meinen Bruder, liebe ich meine Schwester. Wenn du das sagst, ja, mein Bruder ist mein bester Freund, meine Schwester, ohne meine Schwestern geht gar nicht. Freut mich das sehr. Wenn du in der Gemeinde bist und sagst, ich liebe meine Geschwister, ich liebe die Gemeinde, ich bete jeden Tag für die Gemeinde, Gott sei Dank, ich freue mich sehr, liebe Geschwister, dass ihr das so empfindet, dass ihr das tut. Wenn du sagst, nein, ich stelle fest, die Beziehungen sind zerrüttet in der Gemeinde, in der Familie, da möchte ich dich bitten, nimm diesen Kampf an, krempel die Ärmel hoch und kümmere dich um die Beziehungen, die nicht in Ordnung sind. Es ist wichtig, dass ihr das macht. Lasst eure Dienste, kümmert euch, tut Buße, räumt auf und dann dient Gott weiter. Das ist ganz wichtig. Führe ich ein ehrbares Leben, geprägt von Arbeit und Fleiß? Führst du es? Ich weiß, dass ganz viele hier sehr fleißig sind. Ich weiß, dass ihr viel arbeitet. Macht es für Gott. Wenn ihr reich werdet und Gutes tun könnt, tut es. Macht es für Gott. Gott wird. Er sieht jede Arbeit. Er weiß, was es euch gekostet hat. Es wird angerechnet im Himmel. Ihr kriegt den Lohn dafür. Ist mein Leben ausgewogen? Gibt es in meinem Leben die Stille? Und das ist der Knackpunkt für mich. Wird es still in deinem Leben? Hörst du Gottes Stimme? Hörst du den Hilferuf des anderen? Siehst du die Not? Möge Gott dir Stille schenken. Amen. Ich würde gerne mit euch beten. Ihr dürft gerne ein Gebet sprechen und dann schließe ich die Predigt ab. Lieber Vater, vielen Dank, dass du uns heute erinnerst durch dein Wort, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben sollen. Und das ist das große Kennzeichen von Christen, die Liebe zu dir und die Liebe zum Nächsten. Das soll uns auch in der Gemeinde prägen. Herr, wir wollen nicht einfach nur dienstbar sein, gute Werke tun, fleißig sein und im gleichen Atemzug unseren Nächsten verabscheuen, Hass empfinden oder Abneigung empfinden. Das wollen wir nicht. Ich bitte dich im Namen Jesu Christi, dass du uns vor so etwas bewahrst. Herr, erfülle unser Herz mit Liebe. Und wenn Streit entsteht oder Abneigung entsteht, bitte ich dich, dass du das aufräumst, dass wir die Kraft bekommen, die Dinge zu klären. Lieber Vater, ich bin dir dankbar für diesen Aspekt der Stille. Es ist wichtig, dass wir stille werden vor dir. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns alle mit deinem Heiligen Geist erfüllst und auch diese Weisheit schenkst, unseren Alltag so zu leben, dass hin und wieder Stille entsteht. Herr, wir wollen ein ehrbares Leben führen in der Gesellschaft vor dir. Amen.